Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst, den wir im Namen unseres barmherzigen und dreieinen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist feiern. Dass wir aufstehen durften, dass wir noch gesund sind und auch diesen Gottesdienst, wenn es nur online ist, feiern können, das verdanken wir allein der großen Gnade und Barmherzigkeit und Treue Gottes. Und ich hoffe sehr, dass bald, es gibt ja schon Anzeichen, Ankündigungen, dass wir bald wieder hier bei uns im Saal entsprechend den Sicherheitsvorgaben, die die Behörden uns mitteilen, wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Gerade erleben wir ja bedingt durch die Corona-Pandemie eine sehr große Unsicherheit in dieser Welt. Und wir müssen uns an die sogenannte neue Normalität gewöhnen und neulich auch Masken tragen beim Einkaufen. Und wenn wir öffentliche Verkehrsmittel benutzen, das gilt seit einer Woche und das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier ohne Maske sprechen darf. Es ist gut zu wissen, dass in unserer unsicheren, sich schnell verändernden Welt Gottes Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist, dass seine Treue groß ist, selbst dann, wenn wir untreu sind. Er bleibt treu. Unser Gott, er verändert sich nicht. Und er kennt unser Herzen und unsere Gedanken und auch unsere Gefühle. Und deshalb wollen wir ihn heute wieder feiern und anbeten. Wir wollen über sein Wirken, über sein Wort staunen. Ganz herzlich möchte ich heute auch unseren Gastprediger Daniel Monshausen begrüßen. Ich kenne Daniel eigentlich seit er ein kleiner Junge war. Damals war er ein guter Freund von meiner vierjährigen Nichte. Wir haben gerne miteinander gespielt und heute ist er ein junger Familienvater, glücklich verheiratet und hat drei Söhne. Herzlich willkommen, Daniel, hier bei uns. Und wir freuen uns, dass du uns das Wort Gottes nachher verkündigen wirst. Du bist schon lange mit ihm unterwegs und du liebst das Wort Gottes. Wir dürfen gespannt sein, was er uns durch dich heute sagen wird. Gottes Barmherzigkeit und Treue haben bestimmt auch die Geschwister erlebt, die letzte Woche Geburtstag hatten und das waren Alfred Weiblen. Er durfte 81 Jahre alt werden. Tabitha Klein und Darius Welk, schön, dass es euch gibt. Wir wünschen euch gottesreichen Segen, auch für das neue Lebensjahr. Und nehmt einfach diesen Vers, den wir vorhin auch gesungen haben aus Klagelieder, Kapitel 3, Verse 22 bis 23, mit ins neue Lebensjahr als Begleitung. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist seine Treue. Und dass ihr diese Treue jeden Tag wirklich neu erlebt, gerade auch in dieser angespannten, unsicheren Zeit. Wir wissen alle nicht, was das neue Lebensjahr, dieses Jahr überhaupt noch alles bringen wird. Dass ihr diese Treue erlebt, euch an ihr festhaltet, das wünschen wir von Herzen. Ich möchte mit uns beten. Dreieiner Gott, wir machen uns bewusst, dass wir hier vor dir stehen. Und wir danken dir für deine große Barmherzigkeit und für deine Gnade. Danke für jeden Einzelnen, jung und alt, der jetzt diesen Gottesdienst mitverfolgt. Wir danken dir, dass du uns verbindest durch deinen Geist, durch deine Liebe. Und auch wenn wir unter diesen Umständen diesen Gottesdienst feiern müssen, online, so verbindet uns mehr als nur eine Leitung, ein Streaming, sondern Herr, du bist unsere Grundlage, unsere Basis und du kennst uns durch und durch, die Geschichte jedes Einzelnen, unsere Freuden, unsere Sorgen. Und danke, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Danke, lieber Vater, dass du uns in Christus siehst. Und vielleicht, auch wenn wir in dieser letzten Woche dir nicht immer treu waren, dich vielleicht mit manchen Gedanken und Entscheidungen nicht geehrt haben, so bist du doch treu. Du hast uns unsere Schuld vergeben und als deine Kinder dürfen wir uns jetzt dir nahen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, dass du dein Wort an uns segnest. Herr, dass wir es nicht nur akustisch hören, sondern auch mit dem Herzen aufnehmen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch in dieser Zeit, wenn vieles anders ist und viele Unsicherheiten da sind, viele Anspannungen, dass du uns Geduld gibst und Kraft und auch Bewahrung vor diesem Virus und vor allen anderen Gefahren, Herr. Danke, dass du uns bis jetzt bewahrt hast, dass niemand aus unserer geistlichen Familie erkrankt ist durch dieses Virus, von dieser Lungenkrankheit. Und Herr, wir geben dir die Ehre und wir bitten dich, dass alles, was hier jetzt geschieht, unser Singen, das Predigen deines Wortes, dich verherrlicht. Amen. Ich möchte uns einladen zum Lobpreis mit einem Wort Gottes aus Habakuk 3, die Verse 17 und 19. Ich habe sie diese Woche gelesen und sie haben mich neu angesprochen. Das Wort Gottes, es ist einfach der Brennstoff für unsere Anbetung. Und da lesen wir: Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn erfreuen. Und ich will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Selbst wenn ich nicht alle Geschenke bekomme, die ich vielleicht von Gott erwarte, will ich mich trotzdem an ihm selbst erfreuen. Ich will ihm zujubeln. Vers 19, weil der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Lasst uns unseren Herrn loben mit Liedern. Und das ist wirklich eine gute Botschaft. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Er weiß, wo wir stehen, wohin wir gehen. Ob wir fliehen oder flehen, er weiß, was uns in diesem Augenblick beschäftigt, was wir denken und fühlen. Danken wir ihm, dass er uns kennt und trotzdem liebt.
ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du bist verstehen. Durch deine Gnade schließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen. Yeah. und zählt nun für alle Zeit. Von deiner Liebe, die bleibt. Deine Gottheit ist ans Ende der Welt. Deine Gottheit ist ans Ende der Welt.
Ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Ich danke dir für dieses Privileg. Danke, Herr, dass du es möglich gemacht hast, dass wir mit dir sprechen dürfen, dass wir überhaupt in der Lage dazu sind. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Herr, ich danke dir. Du bist der König der Könige, du bist der Schöpfer des Universums. Herr, wir können das gar nicht ermessen, wie groß, wie heilig, wie wunderbar du bist. Und Herr, dir allein gebührt alle Ehre, egal was du uns nimmst, egal was du uns gibst. Du bist und bleibst unser Gott. Dir gebührt alle Ehre. Amen.
Amen.
Dir gehört mein Lob, wenn ein Segen in Strömen fließt, du mir mehr als genügen gibst. Dir gehört mein Lob. Dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühl, in der Wüste und ohne Ziel. Dir gehört mein Lob. Segen, der du schenkst, wird zum Lob für dich. Selbst wenn ich im Dunkeln stehe, gilt das für mich. Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all mein Lob, deinen Namen preise ich.
Ja, vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Und ihr wisst es gar nicht zu schätzen, was es bedeutet, so einen vielseitigen Pastor zu haben, der einerseits Musik machen kann und gleichzeitig euch auch oft predigt. Und ich freue mich da auch, den Johann hin und wieder mal entlasten zu dürfen. Und ja, ich freue mich wirklich herzukommen. Es ist ja so, dass man in manche Gemeinden gerne zu besuchen geht und ihr seid sicher so eine Gemeinde. Ich habe auch schon zu meiner Frau Elke gesagt, dass ich gern hierher komme nach Pfullingen. Man muss ja mit seiner Zeit im Haus halten und Man nimmt da nicht alle Anfragen an, aber ich habe eine Freudigkeit von Gott aufs Herz bekommen, hier euch Gottes Wort weiterzugeben, zu predigen. Ich freue mich auch in dieser Zeit, das tun zu dürfen, wo ja, die Zeit einfach so speziell ist. Wir haben es so noch nie erlebt und nicht mal die Älteren unter uns haben Ähnliches erlebt in ihrem Leben. Es ist erstmalig eigentlich in unserer Geschichte der Menschheit, dass die ganze Welt Angst hat vor einem Virus, die ganze Welt ja alles herunterfährt, letztendlich aus Angst. Und wie schön ist es, wie gut ist es, wie kostbar ist es, dass wir Kinder Gottes, wir Gläubige, die einen Vater haben, der über den Dingen steht, in dieser Zeit Hoffnung haben dürfen. Hoffnung haben dürfen und Gewissheit haben dürfen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle sind, sondern dass letztendlich unser souveräner Gott über allem wacht und auch über uns seine Hände hält, auch in dieser Zeit. Schön auch, dass wir durch die Technik Möglichkeiten haben, die wir noch nicht hatten früher und die wir jetzt nutzen dürfen, um uns trotzdem ja, Gottes Wort zu verkünden, gegenseitig auch nahe zu sein. Und ich hoffe, ihr nutzt es auch und habt viele Zoom-Meetings miteinander und tauscht euch aus und lebt Gemeinschaft so gut es geht, auch in dieser Zeit. Wer es noch nicht ausprobiert hat, dem empfehle ich es mal zu tun. Und selbst die Älteren unter uns fangen langsam an, sich daran zu gewöhnen. So aus eigener Erfahrung bin ich doch manchmal überrascht, wer alles mittlerweile Videocalls macht und damit auch gut klarkommt. Ja, ich habe ein Thema heute mitgebracht, das ich euch weitergeben wollte, das mich selber immer wieder auch beschäftigt, das mich selber angesprochen hat. Und ich denke auch, wir alle sind von diesem Thema ständig berührt im Alltag. Es gibt in unserem Leben Situationen, in denen wir anders reagieren, als wir eigentlich es von uns selbst erwartet hätten. Jemand sagt etwas zu uns und es wirft uns völlig aus der Bahn. Es entmutigt uns. Jemand weist uns auf einen Fehler hin bei uns und wir reagieren patzig, wir reagieren beleidigt und beleidigen den anderen vielleicht auch sogar in unserer Reaktion. Es können unsere Kinder sein, die uns auf den Wecker gehen und wir werden laut und ärgern uns. Es kann der Partner sein, der durch sein Verhalten uns frustriert werden lässt und den wir dann angiften, weil er vielleicht nicht unsere Bedürfnisse erfüllt oder weil er etwas tut, was uns so gar nicht in den Kram passt oder uns sogar verletzt. Jetzt wäre es ein leichtes zu sagen, dass immer die anderen schuld daran sind, an unserem Elend, immer die anderen sind schuld daran, an unserer Reaktion. Ja, wären die anderen freundlicher, dann wäre ich auch freundlich. Ich kann nicht freundlich sein, weil die anderen sind unfreundlich. Oder würden die anderen mehr Rücksicht auf mich nehmen, dann müsste ich nicht so egoistisch handeln. Dann wäre auch rücksichtsvoller. Oder wenn die anderen mir vergeben würden, ja, dann würde ich auch den anderen vergeben können. Und wenn wir dann so richtig in einer verfahrenen Situation stecken und wir kommen eigentlich nicht damit klar, wie die anderen sind, wie wir selber sind, dann fehlt es nur noch, dass jemand kommt und diesen so schönen Vers als gut gemeinten Ratschlag uns gibt, in Römer 8, Vers 28, so nach dem Motto, hab dich nicht so, es dient nur zu deinem Besten. Und wir denken so, okay, ich fühle alles andere, aber nicht, dass es zu meinem Besten dient. Ja, wenn wir an solche Situationen denken, die ich jetzt gerade beschrieben habe, und sie können in ganz vielfältiger Art und Weise auftreten in unserem Leben, müssen wir sicher nicht lange überlegen, bis wir zu der letzten Situation gelangen, in der es uns genauso gegangen ist. Und wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir eins feststellen, die anderen sind böse und wir sind es auch. Was für eine Feststellung. Sie ist sehr tragisch, diese Feststellung. Und trotzdem ist das die Feststellung, von der Jesus uns gerettet hat. Ich habe vor ein paar Monaten eine Andacht gehört, gerade über Römer 8, Vers 28 und 29 und habe dann weiter darüber nachgedacht. Und diese Entdeckung hat mich neu wieder begeistert, sodass ich dachte, okay, das möchte ich weitergeben. Diese Wahrheit, die ich da neu entdeckt habe für mich, die möchte ich auch anderen weitergeben, weil sie genau in diese Situation hineinspricht, in denen wir anders handeln, in denen wir vielleicht Dinge tun oder Dinge erleben, die sich alles andere als gut anfühlen. Und es war mir gar nicht mehr so präsent, dass dieser Vers 29 ja genau zu diesem Vers 28 gehört. Diese beiden Verse sind eigentlich untrennbar, sie gehören zusammen. Und ich möchte sie einfach nochmal für uns vorlesen, dass wir sie vor Augen haben. Römer 8, Abvers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Wenn wir den Vers 28 alleine für sich betrachten, fehlt eine Antwort auf die Frage nach dem Grund dafür, warum alles, was denen passiert, die Gott lieben, zum Guten mitwirkt. Die Antwort, die finden wir im Vers 29, ich lese ihn nochmal. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die Bestimmung für die Menschen, die von Gott erkannt sind, oder wir können auch sagen, mit denen Gott eins geworden ist, ist, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Den Realitätscheck, den haben wir gerade schon gemacht und wir mussten feststellen, wir sind es noch nicht, wir haben ihn nicht bestanden, diese Prüfung. Wir sind noch nicht gleichförmig dem Sohn. Wir sind noch nicht gleichförmig Jesus Christus. Und in Wahrheit muss uns das auch gar nicht wundern und schon gar nicht frustrieren, denn wenn wir Jesus gleichförmig sein wollen, dann haben wir es mit einem zu tun, der heilig und vollkommen ist und war auf dieser Welt. Aber genau das ist Gottes Plan von Anfang an. Gott hat von Anfang an gewollt, dass wir seinem Bild ähnlich sind. Er hat uns Menschen in seinem Bild geschaffen. Und das finden wir in 1. Mose 1, Vers 26, wer es nachlesen möchte. Die Sünde hat genau das aber dann verdorben. Sie hat diese vollkommene Schöpfung Gottes verdorben. Wir haben der Lüge mehr geglaubt als Gott. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir jetzt feststellen müssen, wir sind schlecht. Wir brauchen einen Retter. Und Gott ist gnädig und er sandte seinen Sohn Jesus Christus, um uns zu erretten. Gott wurde selbst Mensch, um uns zu erlösen und zu erretten. Und die Möglichkeit wieder aufzutun für uns, zurück zu dem Ideal Gottes zu gelangen, wie er uns geschaffen hat im Garten Eden. Und wenn es Gottes Idee war, Menschen nach seinem Bilde zu schaffen, dann ist es auch folgerichtig, dass wenn wir in Jesus Christus eine neue Schöpfung sind, es Gottes immer noch gültige Idee ist, uns wieder in sein Bild zu verwandeln, in Jesus Christus. Und die Menschen, die eben Jesus Christus als Erretter und Erlöser angenommen haben, die sind Teil dieses genialen Gedanken Gottes, dass sie wieder gleichgestaltet werden in das Bild seines Sohnes. Sie haben nicht nur ewiges Leben bekommen, sondern Gott möchte wieder in diesen Menschen sichtbar werden. Er möchte seinen Abdruck auch diesen gefallenen Menschen wieder überstülpen und in sie hineinprägen, sodass sie, wie wir gelesen haben, dem Bild seines Sohnes gleichförmig sein werden. Dazu hat Gott uns Menschen ursprünglich geschaffen. Ich lese nochmal diesen Vers 29, ja, wo es heißt, die er erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Jesus ist der Maßstab, dem wir entsprechen sollen. Und wie bei einem Prototyp, einem Modell, bei dem alle nachgebildeten Modelle eins zu eins entsprechen sollen, so sollen auch alle Kinder Gottes Jesus Christus entsprechen. Wir kennen diesen Prozess, in dieses Bild verwandelt zu werden, als Heiligung. Wir reden über Heiligungsprozess, wir reden über Glaubenswachstum, das alles gehört genau hier rein. Wir werden verwandelt in das Bild seines Sohnes, in das Bild Jesu Christi. Es ist ein fortwährender Veränderungsprozess. Und deswegen dienen uns als Kinder Gottes alle Dinge zum Guten mit, weil alle Dinge von Gott gebraucht werden, um uns zu verändern. Können wir jetzt sagen, dass die Dinge nur wegen uns passieren? Können wir sagen, dass alle Dinge, dass Gott alle Dinge tut? Wie ist es, wenn wir sündigen? Wie ist es, wenn wir in Situationen anders reagieren, als wir wollen und wenn wir andere verletzen, wenn wir letztendlich sündigen? Wie dienen diese Dinge uns zum Guten? Wir können gewiss sein, alles, was im Leben eines Kindes Gottes geschieht, dient ihm zum Guten. Das sagt Gottes Wort hier ganz klar und da müssen wir nichts dazu und nichts wegerklären. Es ist einfach so. Wie kann das sein? Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ich selber mal gesehen habe und sehr hilfreich fand. Und zwar ein Beispiel von diesem Glas Wasser hier. Hier im Glas ist Wasser drin. Ich denke, das seht ihr auch. Und wenn ich jetzt mit der Hand gegen das Glas schlage, und ich mache das jetzt nicht so stark, dass Wasser rausspritzt, aber nehmt mal an, ich würde das jetzt tun, dann würde nachher Wasser am Boden sein. Es würde Wasser aus dem Glas rauskommen. Wenn jetzt in diesem Glas Cola drin wäre oder Wein drin wäre und ich würde dagegen schlagen, dann würde auch Cola oder Wein rauskommen. Und ich fand dieses Bild so hilfreich zu verstehen, wie es denn ist, wenn Situationen in unserem Leben auftreten, die uns unter Druck setzen, die wie meine Hand gegen das Glas schlagen, die gegen unser Leben schlagen und am Ende spritzt etwas heraus. Ist die Situation letztendlich schuld darin, dass Wasser in dem Glas ist? Nein, ist es nicht. Wasser war schon vorher drin. Die Situation hat nicht Wasser hineingetan. Aber die Situation führt dazu, dass aus dem Glas mit Wasser auch Wasser rauskommt. Aber Wasser ist vorher schon drin gewesen. Und so auch bei uns. Die Situation, in die wir geraten, und vielleicht können wir auch sagen, in der Situation, in der wir gerade sind, die sind nicht die Quelle dessen, was wir nachher tun, sondern sie schütteln nur an uns und offenbaren dadurch, was in uns drin ist, wie in diesem Glas. Die Situation füllt kein Wasser in dieses Glas hinein. Die Situation in unserem Leben geben keine Sünde in unser Herz, sondern unsere Reaktionen, was aus dem Herzen herauskommt, offenbart, was im Herzen drin ist. Und das sagt Jesus selber in Markus Kapitel 7, Vers 21, da lesen wir das. Da heißt es, Markus 7, Vers 21, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Gleich noch eine Stelle in Lukas Kapitel 6, Vers 43. Da lesen wir sowas Ähnliches. Da geht es um den Baum, der gute oder schlechte Früchte bringt. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte bringt. Auch wird kein fauler Baum gute Früchte bringen. Und oft sind wir als Menschen geneigt zu sagen, dass die Situation schuld daran ist, dass ich so und so reagiert habe. Ja, letztendlich sagen wir damit, die Situation ist schuld, dass ich sündige. In Wahrheit aber offenbart die Situation nur, was in meinem Herzen drin ist. Und es ist ja interessant, dass direkt in Römer 8, vor dem Vers 28, den wir vorher gelesen haben, genau davon auch die Rede ist. Ich lese nochmal den Vers 26 und 27. Da geht es auch um Schwachheiten. Um Dinge, die bei uns Menschen nicht vollkommen sind. Und da heißt es, ebenso nimmt aber der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und jetzt interessant, was jetzt hier steht. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Der Geist ist es, der unsere Herzen erforscht und der auch weiß, was der Sinn des Geistes ist. Und dann folgen darauf direkt der Vers 28, wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Unser Verhalten ist nur das Ergebnis dessen, was in unserem Herzen ist. Und was wir brauchen, ist eine Veränderung, die Gott in unseren Herzen auch wirken möchte. Er hat es seinem Volk zum Beispiel in Hesekiel schon versprochen und wir dürfen diese Verheißung auch für uns anwenden und gesagt, er möchte was Neues in uns schaffen. Etwas, was nicht aus uns selber kommt, sondern was er in uns schafft. Und es ist letztendlich der Geist auch, der alle Situationen nutzt, um uns selbst zu zeigen, was in unseren Herzen ist. Wir können nicht sagen, dass alle Situationen von Gott extra herbeigeführt sind für uns. Ein Beispiel von einem Sturm. Kommt ein Sturm und deckt alle Dächer ab. Jetzt bin ich vielleicht derjenige, der viel Geld in ein superschönes Dach investiert hat, es quasi zu meinem Götzen gemacht habe. Dann kommt der Sturm. Jetzt kann ich ja ruhigen Gewissens sagen, Gott hat zu mir gesprochen durch den Sturm. Er hat mir meinen Götzen weggenommen, um mir was zu erklären. Ja, das stimmt auch. Der Geist nutzt alle Situationen und der Sturm. Gott redet ganz persönlich zu dir selbst durch alle Situationen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, Gott hat den Sturm geschickt, nur für mich. Was ist mit den anderen Menschen? Und Gott ist souverän. Das ist das Geniale. Es geschehen Dinge, Gott schickt Dinge, und er redet zu vielen Menschen ganz persönlich, zu dir und mir. Du kannst ruhigen Gewissens sagen und voller Gewissheit sagen, Gott hat zu mir gesprochen durch diesen Sturm und hat mir das und das gezeigt. Und der andere kann sagen, Gott hat zu mir gesprochen durch diesen Sturm. Und den dritten hat Gott vielleicht bewahrt vor dem Sturm, über seinem Haus hat es gar nicht geregnet. Es kann sein, Gott ist so souverän. Und der Heilige Geist nutzt alle Dinge, die uns geschehen, so eben, dass wir erkennen, wer Gott ist und erkennen, was in unserem Herzen ist. Die spannende Frage ist jetzt, wie reagieren wir auf die Offenbarung von Sünde in unserem Herzen? Es ist ja das Anliegen des Heiligen Geistes, dass Gott allein die Ehre gegeben wird. Der Heilige Geist möchte den Vater verherrlichen und den Sohn. Er hat den Sohn als sein höchstes Objekt der Verherrlichung. Der Sohn wiederum verherrlicht den Vater und so geben sich alle die Ehre. Wie kommt es dann oder was will der Geist denn bewirken in unserem Leben? Er möchte uns befreien von den Götzen in unserem Herzen, die letztendlich dazu führen, dass wir sündigen. Ja, wie mit dem Dachbeispiel. Ja, wenn wir so viel Zeit und Energie in ein Dach gesteckt haben, dann ist es nicht überraschend, dass der Heilige Geist sagt, hey, guck mal, da war dein Götze und jetzt ist er weg. Du hast dir einen falschen Götzen gehabt. So offenbart der Heilige Geist in unserem Leben Sünde und wir müssen darüber nachdenken, wie reagieren wir auf diese Offenbarung. Und darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen. Es gibt nämlich verschiedene Arten zu reagieren und wir möchten drei anschauen heute. Und es ist keine Überraschung, dass eine von diesen dreien die richtige ist, wie wir reagieren sollten und die wir uns merken sollten. Aber wir beginnen erstmal bei dem Falschen und zwar bei der ersten Art der Reaktion, wie wir reagieren können auf Sünde. Die erste Reaktion, die wir Menschen oft an den Tag legen, ist, wir lenken von Sünden ab. Wir schieben anderen die Sünden in die Schuhe. Wir lenken von unseren Sünden ab, indem wir die Fehler und Sünden anderer hervorheben oder die Situation als Ausrede vorschieben. Und ein Beispiel für solches Verhalten finden wir bei Saul in 1. Samuel 13, Vers 11. Saul, der erste König Israels, ist ja ein nach Menschen gewählter König gewesen, wie die Bibel uns berichtet. Und da heißt es in 1. Samuel 13, Vers 11, als er sich vor Samuel rechtfertigt, dem Propheten, Samuel ihn zur Rede gestellt hat, warum hast du das getan? Und da sagt er, Ich sah, dass sich das Volk zerstreute und mich verließ. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Samuel, du bist schuld, dass ich nicht dem Gebot Gottes gehorcht habe und auf dich gewartet habe mit dem Opfer und selber geopfert habe. Du kamst nicht zur rechten Zeit. Merken wir diese Ausrede, die er vorschiebt? Er sagt, nee, ich habe eigentlich nichts viel Falsches gemacht, weil eigentlich bist du die Ursache dafür, dass ich opfern musste. Ist ganz interessant so. Und dann können wir das mal reflektieren auch. Wo in unserem Leben, jetzt opfern wir wahrscheinlich nicht zu früh, ja? Aber wo in unserem Leben reagieren wir ähnlich und sagen zu jemandem, okay, ich hätte mich ja nicht geärgert, wenn du nicht mich so provoziert hättest. Bei meinen Jungs passiert es immer wieder. Ich habe den nur geschlagen, weil der war böse zu mir. Und das eine macht das andere nicht besser. Muss ich immer wieder klären, das passiert öfters mal. Bei Saul sehen wir keine Erkenntnis seines falschen Handelns, sondern ein Wegerklären seines Fehlers. Und diese Reaktion auf die Konfrontation mit seinem Fehler führt dazu, dass Saul in seinem gesamten Leben keine Veränderung erlebt hat. Er hat in jeder Situation, wo er gesündigt hat und dem Befehl Gottes nicht gehorcht hat, gleich reagiert. Es gab bei ihm keine Veränderung. Und wir kennen sein Ende. Sein Ende war traurig. Es war kein Ende für einen König. Es war traurig und tragisch. Immer sind die anderen schuld. So war Saul sein Leben. Und wir treten manchmal auch in diese Falle hinein, dass wir sagen, die anderen sind schuld. Die zweite Art der Reaktion, wie wir reagieren können, ist, dass wir erkennen, dass unser Handeln falsch ist und sündig war. Wir bekennen die Sünde und versuchen dann, unser Verhalten zu verändern, sodass wir es nächstes Mal richtig machen. Und es ist nochmal wie bei dem Beispiel mit dem Glas hier, nur tun wir so einen Deckel drauf, wie bei so einer Babyflasche. Und die Situation schüttelt an uns. Und jetzt konnte ich das mal machen. Ein bisschen ist rausgekommen. Aber eigentlich verhindert der Deckel, dass Wasser hinauskommt. Bringt es Veränderungen im Glas? Nein, es ist immer noch Wasser drin. Es verhindert nur, dass das Wasser rauskommt. Und Menschen, die so auf Sünde in ihrem Leben reagieren, tun das meist auch nur aus Angst vor Strafen. Es ist zwar schon mal besser als der erste Punkt, weil indem sie verhindern, dass sie andere verletzen, kommt kein zweiter zum Schaden. Immerhin. Aber letztendlich führt das nicht zu Veränderung in ihrem Herzen. Der Inhalt des Glases bleibt gleich. Der Inhalt ihres Herzens bleibt gleich. Sie erkennen nicht, dass die Ursache für ihr sündiges Verhalten ein falsches Herz ist. Und deshalb versuchen sie, ihr Verhalten zu korrigieren. Und es klappt manchmal, jedoch bleibt das Herz immer noch das gleiche. Und das Ergebnis ist, Achtung, jetzt sollten wir gut hinhören, das Ergebnis von solchen Menschen und auch Christen ist, dass sie gekennzeichnet sind von einer Unzufriedenheit und von einer ständigen Diskrepanz zwischen Verhalten und ihrem Herzen. Sie versuchen, wie Heilige zu leben, aber weil sie keine Veränderung in ihrem Herzen erfahren, sind sie unzufrieden und sind die ganze Zeit zerrissen zwischen Schein und Sein. Außen freundlich und im Herzen Wut. Und ein Beispiel für dieses Verhalten finden wir auch in der Bibel. Wir finden es bei Jona. Jona, der erst vor Gott weggerannt ist, dann aber doch das tut, was Gott von ihm möchte. Sein Verhalten hat er geändert, weil die Strafe war einfach so gewaltig und er hatte keine Wahl. Er hat gemerkt, oh, ich muss jetzt hier klein beigeben. Der Fisch, der Sturm ist zu groß, der Fisch ist zu groß. Ich habe keine Chance gegen diesen Gott. Ich muss gehorchen. Aber im Herzen hat er noch keine Veränderung erfahren. Und das wird bereits deutlich in seinem Gebet, als er im Bauch des Fisches betet. Da merken wir schon, dass er noch auf einem falschen Weg ist. In Jona 2, Vers 10 finden wir das geschrieben, wer es nachlesen möchte. Da heißt es, Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Zweimal, ich, Jona, will seine Gelübde erfüllen. Er will Gott Dank bringen. Er will Gott Opfer bringen. Und dann gehorcht er ja auch und Gott erbarmt sich in Ninive. Und diese neue Situation, die jetzt eintritt, offenbart wieder, was im Herzen von Jona war. Das finden wir in Jona 4, Vers 1. Ich möchte das auch kurz lesen. Da heißt es, das aber verdross Jona sehr und er war zornig, als Jona sah, dass Gott sich Ninive erbarmt hat. Es wird offenbar, was in seinem Herzen ist und Gott muss erneut Jona tadeln wegen seiner Herzenseinstellung. Das Schöne ist, das Ende von Jona kennen wir nicht. Die Geschichte endet ja sehr abrupt nach der Strafpredigt Gottes an Jona. Das Schöne ist aber, Gott arbeitet mit Jona weiter. Und da entdecken wir schon Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die auch wir immer wieder erfahren dürfen, auch wenn wir oft uns so verhalten, auch wie Jona. Gott kennt uns, er kennt unser Herz und er erbarmt sich uns. Er macht uns darauf aufmerksam. Und letztendlich ist es ja auch Gott, der uns ein neues Herz schenkt. Ich hatte vorher schon erwähnt, die Stelle aus Hesekiel. Ich möchte sie jetzt auch vorlesen. Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27, wo Gott seinem Volk verheißt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir Menschen, wir können unser Herz nicht verändern. Und das ist die traurige Erkenntnis, die wir immer wieder erkennen müssen, die wir haben müssen, damit die Veränderung, die gottgewirkte Veränderung in unserem Leben sichtbar wird. Wir brauchen ein neues Herz, das wir letztendlich ja bei der Wiedergeburt empfangen haben und gleichzeitig brauchen wir diese fortwährende Veränderung in unserem Herzen, weil wir immer noch Götzen dienen in unserem Herzen und sündigen. Wenn wir Veränderung nicht erfahren, dann bleibt das, was wir tun, in unserem Kampf gegen die Sünde nur Verhaltenstherapie, aber es ist keine echte Veränderung in das Bild seines Sohnes. Letztendlich sind wir religiös. Wir versuchen, einen Weg zu Gott zu gehen, aber das Evangelium ist, Gott ist ein Weg zu uns gegangen. Das ist ganz anderes. Und an Jona sehen wir eigentlich so einen religiösen Menschen, der eben versucht, gehorsam zu sein. Die Strafandrohung ist zu groß. Er muss gehorsam sein. Aber sein Herz entspricht nicht dem, was Gott eigentlich möchte. Und wie ist jetzt denn die richtige Reaktion? Und auch dafür finden wir ein Beispiel in der Bibel, das wir gleich betrachten möchten. Die richtige Reaktion auf auch Sünde in meinem eigenen Leben, wenn ich feststelle, ich habe gesündigt und ich erkenne, mein Herz ist falsch. Wir bekennen unsere Sünden. Und wir bekennen, dass wir Veränderung in unserem Herzen brauchen. Und das geht natürlich einher mit der Veränderung unseres Verhaltens. Das steht außer Frage. Aber im Kern geht es um die Veränderung in unserem Herzen. Und ein Beispiel dafür finden wir auch in der Bibel, und zwar bei David. David, Psalm 51, Vers 12, dieser Bußpsalm Davids, nachdem der Prophet Nathan bei ihm war und ihm offenbart hat, wie sündig David ist in seinem Herzen. Und er war auch sehr religiös in diesem Augenblick. Er hatte eine sehr gute Meinung von sich und er wusste ganz genau, wie er den anderen verurteilen muss, der das Lämmchen von jemandem geklaut hat. Und Nathan offenbart ihm, du bist es, der gesündigt hat. Und dann schreibt David aber diesen Psalm 51 und im Vers 12 finden wir diese schöne Aussage von ihm, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und dem voraus betet er zu Beginn dieses Psalmes in Vers 3 bis 6, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Wir sehen hier in dem Psalm, David bekennt am Anfang seine Sünden, sein sündiges Verhalten. Das geht immer voraus, auch der Bitte nach Veränderung. Wir erkennen, dass wir gesündigt haben. Der Heilige Geist macht uns darauf aufmerksam und sagt, Daniel, du hast gesündigt hier. Das war nicht richtig. Und ich denke, wir kennen alle dieses Reden des Geistes in unserem Leben. Wir merken, oh Mann, was haben wir da wieder für einen Bockmist gebaut? Und wir bekennen unsere Sünden, wir klären die Sache mit Gott. Und dann geht David aber einen Schritt weiter und er sagt, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. David wusste, seine Sünden sind vergeben. Wir dürfen das auch wissen. Wir haben die Verheißung, zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 9, dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt. Und David wusste das auch. Aber David geht dann noch einen Schritt weiter. Und das ist eben diese richtige Reaktion. Wir müssen an unser Herz ran. David wusste, er kann sich noch so anstrengen. Er braucht eine Veränderung im Herzen. Und David bittet um diese Veränderung seines Herzens. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Ihm ist bewusst, dass es sein Herz war, das ihn verleitet hat zur Sünde. Und er weiß, dass Gott ihm vergibt und trotzdem fleht er Gott um Veränderung an. Es geht ihm um die Quelle seines Verhaltens, nicht nur um sein Verhalten selber. Und das ist letztendlich wahre Buße. Bekennen der Sünden und Abwenden von der Sünde. Und das Abwenden geht nur durch Gottes Wirken in uns. Und ansonsten ist es ein Kaschieren des Grundproblems unseres Herzens. Und das Interessante ist ja, in diesem Vers sagt ja David, aber bittet er zwei Sachen. Er bittet einmal, schaffe in mir ein neues Herz oder ein reines Herz. Und dann sagt er, und erneuere in mir einen festen Geist. Das Herz ist die Grundlage für unser Verhalten. Und jetzt haben wir als Kinder Gottes bereits ein neues Herz empfangen. Bei der Wiedergeburt haben wir sind eine neue Schöpfung geworden. Das ist fertiger Zustand. Wir sind eine neue Schöpfung. Aber wir handeln oft nicht danach, nach dieser neuen Schöpfung. Wir stehen nicht mehr unter dem Zwang der Sünde, weil Christus die Sünde besiegt hat. Aber wir haben noch den Hang dazu. Und deshalb diese zweite Bitte hier von David. Selbst wenn wir im Herzen rein sind, fordert die Situation uns auf, richtig zu handeln. Und da müssen wir wach sein. Wir brauchen einen wachen Geist, einen festen Geist an dieser Stelle. Denn oft wissen wir im Herzen alles und unser Denken verleitet uns trotzdem zu falschen Handlungen. Da aber Gott es ist, der das Wollen und Vollbringen bewirkt in uns, müssen wir ihn darum bitten. Und folgerichtig betet David, schaffe in mir ein reines Herz und schenk mir einen festen Geist. Die richtige Reaktion auf Sünde in unserem Leben ist die Bitte um Vergebung und auch um Veränderung der Quelle unserer Handlungen, unseres Herzens. Beides möchte Gott tun. Er möchte uns gerne vergeben. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den er bezahlen konnte für uns. Alle unsere Schuld ist vergeben und er möchte uns auch verändern. Und ich möchte uns jetzt nochmal die Frage stellen, ich möchte jedem Einzelnen nochmal die Frage stellen, haben wir darüber schon mal nachgedacht, warum wir eigentlich sündigen? Warum lässt Gott Sünde in unserem Leben zu? Er könnte es ja verhindern, das würden wir ja, glaube ich, alle unterschreiben. Und trotzdem passiert es, dass wir durch unser Reden andere verletzen, dass wir durch unser Verhalten andere verletzen, dass wir letztendlich an Gottes Kraft und Macht zweifeln durch unser Leben, uns verhalten, wie wenn Gott nicht allmächtig wäre. Obwohl wir wissen, dass Gott alles im Griff hat. Was ist das Grundproblem? Es ist unser Herz. Und wir sind berufen, als geliebte Kinder Gottes, sind wir dazu berufen, zur Veränderung in das Bild seines Sohnes, so wie wir in Römer 8, Vers 28, 29 gelesen haben. Ich möchte diesen Vers 29 nochmal lesen. denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und deshalb müssen wir mit dieser Frage und mit diesem Gebet auch zu Gott kommen. Wenn wir Sünden in unserem Leben finden und entdecken, und es geht mir so jeden Tag, und ich gehe davon aus, ihr könnt bei euch Ähnliches berichten, wir müssen mit diesem Gebet zu Gott kommen: Herr, zeige du mir die Dinge in meinem Herzen, die dir Ehre rauben. Herr, ändere du mein Herz, damit ich nicht mehr in Gedanken, in Worten oder durch Taten gegen dich sündige und dir Unehre bereite. Herr, du willst mich zum Ebenbild deines Sohnes machen, und ich bin so weit davon entfernt. Verändere du mich immer mehr im Namen deines Sohnes Jesu Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Dir allein die Ehre. Amen.
Lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für diese gute, solide, lehrmäßige Botschaft, evangeliumszentriert. Wir müssen immer wieder diesen Appell hören und ermutigt werden, uns dem Geist Gottes zu öffnen, damit er uns verändert, um Jesus Christus, unserem Herrn, mehr und mehr ähnlicher zu werden. Das wünschen wir uns. Vielen Dank nochmal an diese klare, an diese Erinnerung, an diese Wahrheit. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Ankündigungen. Auch wenn Lockerungen angekündigt sind von unserer Regierung, werden wir uns in dieser nächsten Woche noch nicht treffen können. Am Mittwoch, den 6. Mai, werden wir, wie in den letzten Wochen schon, uns 19.45 Uhr zum Gemeindegebet über Telekonferenz treffen. Am Freitag trifft sich der Tidenkreis über Videokonferenz. Und auch nächsten Sonntag, also am 10.05., werden wir noch einen Online-Gottesdienst haben. Also wir können uns leider nächsten Sonntag noch nicht hier live treffen. Das auch bedingt durch die Saaldrehung. Da müssten noch einige technischen Dinge erledigt werden. Außerdem müssen wir entsprechend den behördlichen Vorgaben noch ein Konzept erarbeiten, wie wir uns dann hier in diesem Raum treffen können. Und wir hoffen sehr, dass das dann möglich sein wird am 17.05. Ihr werdet von uns in dieser nächsten Woche auch noch E-Mails bekommen. Wir möchten auch abklären, wer in den nächsten Wochen doch lieber den Gottesdienst online verfolgen will und nicht in den Raum kommen will, weil er eben zu einer Risikogruppe gehört. Das muss alles noch geklärt werden diese Woche. Also wir bitten einfach nur ein bisschen um Geduld. Aber ich freue mich schon riesig auf die Zeit, wenn wir auch hier in diesem Raum hier sein können und gemeinsam Gott anbeten und auf sein Wort hören dürfen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes und wir werden gleich noch auf Englisch einen Segen singen, den sich meine Kinder ausgesucht haben. Ich werde ihn aber, bevor wir ihn singen, uns auch auf Deutsch zusprechen. Gott segne dich und behüte dich. Möge sein Angesicht leuchten über dir. Möge er dir gnädig sein. Möge er sein Angesicht dir zuwenden und dir Frieden schenken. Möge seine Gunst dich begleiten, deine Familie und deine Kinder und deren Kinder und Kindeskinder. Möge Gott vor dir gehen und hinter dir stehen. Möge seine Gegenwart mit und in dir sein. Er ist mit dir am Morgen und am Abend, wo du herkommst und hingehst. In Trauer und in Freudenzeiten ist er an deiner Seite und er lässt dich nicht im Stich. Amen. Ich wünsche euch schon jetzt eine gesegnete Woche. Bleibt bewahrt und Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen.
Children and the children.